SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchert. Guten Abend. Willkommen zu einer Sendung der Eigentümlichkeiten. Heute geht es um ein verschwundenes Flugzeug, um eine von der Außenwelt abgeschnittene Bergregion, um geisterhafte Freundinnen und um vieles mehr. Dies alles in den neuen Büchern von Thomas Hettche, Marion Poschmann und anderen. Außerdem besprechen wir die aktuelle und brandheiße Hotlist, die 10 Titel von Independent-Verlagen empfiehlt. Los geht's aber mit einem geheimnisvollen Flugzeug, der MH370, die vor knapp 10 Jahren verschwand und bis heute nicht gefunden wurde. Darüber hat Helga Taug vom Theaterkollektiv Rimini Protokoll ein Buch geschrieben. Gleich ist sie bei uns zu Gast. Am 8. März 2014, also vor knapp 10 Jahren, verschwand Flug MH370 vom Radar. Ein Flugzeug der Malaysia Airlines, das von Kuala Lumpur gestartet war und nach Peking fliegen wollte. Das unterwegs aber wohl eine Kehrtwende nach Süden machte und verschwand. Von diesem Fall erzählt Helga Taug in ihrem Buch All Right, Good Night. Und zwar im Wechsel mit der zunehmenden Demenzerkrankung ihres eigenen Vaters. Auch hier ein unwiederbringliches Verschwinden. All Right, Good Night. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Helga Taug. Sie ist Autorin, Regisseurin und Mitbegründerin des Theaterkollektivs Rimini Protokoll. Und sie ist hier bei mir im Studio. Guten Tag, Frau Haug.
Hallo, guten Tag.
Ja, Frau Haug, 2014 und auch in den Jahren danach, da wurde sehr viel über die enorme internationale Suche nach MH370 berichtet, die sich damals auf den Indischen Ozean konzentrierte. Haben Sie das Verschwinden damals schon ganz genau verfolgt?
Ja, mich hat das unglaublich fasziniert von Anfang an, weil ich immer dachte, das wird sich ja bald lösen, dieses Rätsel. Also was ist da genau passiert? Warum ist dieses Flugzeug umgekehrt? Sie haben es gesagt, auch das hat man erst in der zweiten Korrektur eigentlich erfahren. Und dazu kam es aber nie. Gerade kürzlich in den Medien war nochmal irgendwie eine neue Theorie und man kann sich eigentlich darauf verlassen, dass jeweils zum Jahrestag auch nochmal irgendwas in die Medien kommt, weil es, glaube ich, schon auch wirklich so eine allgemeine Beunruhigung ausgelöst hat, der ganze Fall.
Die Sache ist nicht abgeschlossen.
Nee, überhaupt nicht.
Was ist für Sie an diesem Verschwinden dieses Flugzeugs so am rätselhaftesten?
Dass in einem Gebiet, das die Kontrollzone von sehr vielen verschiedenen Ländern betrifft, das eigentlich wirklich observiert ist, Manöver fanden da statt zeitgleich, dass man da nichts findet. Also es gibt eben das Radarsignal, was dann protokolliert wurde und irgendwann verschwindet, dann taucht es wieder auf. Aber für mich ist es wirklich rätselhaft, weil ich natürlich davon ausgehe, dass wir in einer komplett kontrollierten Welt leben und irgendwo diese Daten auch gesammelt werden. Möglicherweise wurden sie auch gesammelt, aber sie wurden eben auch unter Verschluss gehalten bis heute.
Und in dieser Zeit, also 2014 und danach, und das erzählen Sie auch in Ihrem Buch, wurde Ihr Vater dement. Das ist also eine ganz private Geschichte. Was waren da die ersten Anzeichen?
Es fing wirklich an mit so einer Überforderung von ganz alltäglichen Dingen, also sich Termine zu merken, Zuverlässigkeit in den Absprachen, diese alltäglichen Kontrollmomente, wie mache ich das beim Bezahlen an der Kasse, wie mache ich das im Restaurant, wo ich einfach bei den Besuchen, die ich hatte oder eben auch bei der Verabredung der Besuche gemerkt habe, dass das so fragil wird, dass das nicht mehr die Kräftigkeit und den Bestand und die Zuverlässigkeit hatte, die es davor immer hatte, sondern es wurde so ganz viel abgesichert. Ich beschreibe in dem Buch ja auch so einen Moment, wo es mir wirklich dann sehr stark aufgefallen ist, wo mein Sohn 4 Geburtstagskarten erhalten hat, also am gleichen Tag. Das heißt, ich habe mir vorgestellt, wie mein Vater sich tatsächlich am gleichen Tag 4-mal hingesetzt hat und sehr liebevoll einen Geburtstagsgruß geschrieben hat und den adressiert hat, mit einer Sondermarke versehen und zum Briefkasten gebracht hat und aber dann, als er zu Hause angekommen war, offensichtlich nicht wusste, dass er das getan hatte.
Von diesem ganz sukzessiven Verschwinden Ihres Vaters erzählen Sie auch. Darüber reden wir gleich noch genauer. Ich würde vorschlagen, dass Sie uns vielleicht eine kleine Passage aus Ihrem Buch vorlesen, damit wir uns auch das Abwechselnde oder auch Wechselseitige Erzählen, also das Erzählen in zwei Strängen, vorstellen können.
Ja, mache ich gerne. Das ist jetzt wirklich aus dem ersten Jahr. Also das Buch ist in 8 Jahre unterteilt. Das ist auch ein bisschen der Prozess, der da dokumentiert wurde. Und die Stelle ist jetzt aus dem Anfang des ersten Jahres. Der Flug geht weiter nach Nordost. Unten nun nicht mehr Palmölplantagen, sondern Wasser. Viel Wasser. Die tiefste Stelle liegt 80 Meter unter dem Meer. Der Vater schreibt über eines seiner 4 Kinder, schreibt den Namen falsch. Die Lebensgefährtin plant eine weite Reise und bittet uns, während ihrer Abwesenheit mit dem Vater in engem Kontakt zu bleiben. Der Vater habe sich zurückgezogen, er trinke zu viel und wirke oft wirr. Ich verspreche täglich anzurufen. Ein neuer Begriff taucht auf. Ambulanter Pflegedienst. Der Gedanke, dass er akut auf Hilfe angewiesen sein könnte, ist neu. Das Flugzeug wiegt 223 Tonnen, es ist 63 Meter lang, 18 Meter hoch, seine Spannweite beträgt 60 Meter. Es ist mit modernster Kommunikationstechnik ausgestattet, um immer »Hier bin ich« sagen zu können. Etwas so Großes, so Schweres kann in einer Welt wie der unseren doch nicht verschwinden, denkt man. So ein Riesending.
Dankeschön, Helga Taug. Ja, hier wird abschnittweise und im Wechsel weitererzählt. Also einerseits die Suche nach dem verschollenen Flugzeug, andererseits die zunehmende Desorientiertheit des Vaters. Wie kamen Sie auf diese Idee, also diese beiden sehr weit auseinanderliegenden Geschichten zusammenzubringen?
Ich habe erstmal für ein Theaterstück recherchiert, viel, viel weitläufiger zum Thema Verschwinden. Und die Flugzeuggeschichte war ein Themenfeld, was mich interessiert hat, aber zwischen wirklich anderen auch. Und die Geschichte meines Vaters spielte anfangs überhaupt keine Rolle. Also ich bin sozusagen nicht angetreten, um die Geschichte meines Vaters zu erzählen oder den Umgang damit. Und habe eher im 4. oder 5. Stück gemerkt, dass das, was mich antreibt, eigentlich bei der Frage, wie gehen Menschen mit so ungeklärten Situationen um, mich selbst betrifft und ganz aktuell eigentlich meine Suche und meine Orientierungsoperation praktisch auch betrifft. Und dann habe ich ein Buch gelesen von einer Psychologin, die heißt Pauline Boss, die tatsächlich Angehörige von beiden Gruppen betreut, also betreut Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben in Kriegen, 9/11. Sie betreut die auch von dem Flug tatsächlich und sie betreut aber auch Angehörige von Demenzerkrankten. Und das hat mir die Augen geöffnet, wo ich dachte, ah ja, genau, das sind diese beiden Felder, die einerseits so persönlich sind und das andere ist so ein internationales und eben andauernde Tragödie. Und wie würde es funktionieren, die zu verbinden? Und dann habe ich es einfach ausprobiert und mich auf diese zwei Stränge konzentriert und die verflochten.
Pauline Boss ist auch die Psychologin, die den Begriff Ambiguous Loss geprägt hat. Mhm. Der kommt in ihrem Buch gelegentlich vor. Was ist das? Also sowas, was heißt das, so mehrdeutiger oder unklarer Verlust?
Ja, genau. Uneindeutig. Ein Widerspruch letztendlich auch. Also auch, das ist ja auch ein Widerspruch, der bei Demenzerkrankten auftaucht. Die Person ist ja noch da, aber trotzdem ist die Persönlichkeit verschwunden. Also ich kann meinen Vater treffen und trotzdem erlebe ich einen Menschen, der ja zum Beispiel nicht mehr sich erinnert an mich oder an gemeinsame Erlebnisse. Und das ist praktisch so eine uneindeutige, ungeklärte Situation. Und genauso ist es eben auch mit den Opfern von diesem Flugzeug. Die wurden offiziell als tot gemeldet. Der Fall wurde abgeschlossen, aber es blieb unklar, was eigentlich passiert ist. Und es gibt genauso viele Angehörige, die sich natürlich an die Hoffnung klammern, dass die irgendwo noch auftauchen, weil es den letzten Beweis, nämlich den toten Körper, einfach nicht gibt.
Ja. Eine wichtige Frage im Fall dieses Flugzeugs MH370 ist auch die Frage nach dem Piloten. Also hat er das Flugzeug bewusst in den Untergang gesteuert? Wurde er überwältigt? War er noch bei Bewusstsein? War er es nicht? Saß da überhaupt am Ende noch einer am Steuer oder flog das Flugzeug 7 Stunden lang auf Autopilot, bis der Tank leer war? Und das ist ja auch etwas, was Sie sich im Umgang mit Ihrem Vater fragen. Ist da noch jemand? Ja, und wenn ja, wer?
Also ich glaube, bei meinem Vater versuche ich es anders zu beantworten, weil ich eher dann auch auf die Suche gegangen bin, zu sagen, wie kann ich ihn denn erreichen, obwohl er eben zum Beispiel mich nicht mehr erkennt. Also kann ich das, indem ich körperlich bin einfach, indem es über Berührung geht, geht das über Lieder vielleicht, geht das über kleine Rituale, die wir hatten. Und da würde ich das sozusagen gar nicht so brutal sagen, weil ich eher die Erfahrung gemacht habe, dass genau diese Spielformen man eben finden muss. Beim Flugzeug ist das genau völlig ungeklärt. Also das ganze Internet ist voll mit den unterschiedlichsten Theorien und auch Verschwörungstheorien, was geschehen sein könnte.
Ja, die Körperlichkeit, die beschreiben Sie sehr genau. Sie erzählen auch seine Herkunftsgeschichte. Also wir lernen Ihren Vater eigentlich sehr genau kennen, auch als politischen Menschen, als Pfarrer, als sehr aktiven Mann, der auch sogar eine Demenz-WG schon frühzeitig gegründet hat und dann später auch selber einzieht. Also jemand, der sehr bewusst auch über sein eigenes Alter nachgedacht hat. Mhm. War das eigentlich schwierig, also diese beiden Stränge zu schreiben, auch so immer hin und her zu springen im Arbeitsprozess?
Ich glaube, mir hat das eher geholfen. Also es gab natürlich auch bestimmte Phasen, die habe ich länger durchgeschrieben, dann Abläufe und dann nachträglich verbunden. Aber ich glaube, diese Wechselwirkung hat mir geholfen, eigentlich so emotional zu erzählen und dann immer wieder eigentlich so eine Distanz einzunehmen und technisch zu erzählen, zum Beispiel, also wie das in der Passage ja jetzt auch war, dass es so viele technische Details auch gibt, so viele auch Wörter, die da gefunden werden eigentlich, wenn man so einen Fall recherchiert, also auf beiden Seiten auch, gibt es einfach auch so ein Vokabular, in das man so reingreifen kann und sich bedienen kann. Und ja, ich fand es hilfreich so und denke eben, oder das ist jetzt auch so die Erfahrung beim Lesen irgendwie, dass das genau das macht, also dass man immer wieder eigentlich abrückt, um vielleicht auch bestimmte Gefühle zulassen zu können.
Mich hat Ihr Buch wirklich absolut umgefegt. Sie und das Theaterkollektiv Rimini Protokoll, Sie sind ja bekannt für dokumentarisches Theater, ja, und auch All Right, Good Night ist dokumentarische Literatur. Wie tief ging Ihre Recherche denn da? Einerseits das Flugzeug, dazu kann man leicht recherchieren. War die Recherche zum eigenen Vater vielleicht sehr viel schwieriger?
Ja und nein, also sie ist natürlich subjektiver. Gleichzeitig hat mich sehr bestärkt, dass mein Vater eben sehr viel auch geschrieben hat, also sich stark, Sie haben es gesagt, damit auseinandergesetzt, auch mit einer möglichen Demenz, aber auch mit der Frage, wie er denkt, wie man damit umgeht, also wie ein würdevolles Leben mit einer Demenzerkrankung möglich ist. Also hat auch Forderungen gestellt tatsächlich und sich sehr, sehr bewusst dazu verhalten und sehr viel auch über sein Leben geschrieben, hat eben irgendwann gemerkt, dass er sehr wenig darüber weiß, dass sehr viel tabuisiert wurde aus seiner eigenen Kindheit und den Kriegsjahren und hat, glaube ich, deshalb so einen schonungslosen Umgang damit gehabt und versucht zu sagen, ich schreibe jetzt auf, ich halte das fest. Das ist auch eine Aufgabe auch für die folgenden Generationen, dass das nicht einfach so verschwimmt und ungesagt bleibt alles. Deshalb konnte ich da zurückgreifen auf relativ viel Material. Ich konnte auch auf meine eigenen Notizen oder so Tagebuchaufzeichnungen zurückgreifen. Ich konnte auf Dialoge zurückgreifen, so Austausch mit meinen Geschwistern und dem Umfeld. Aber natürlich, ja, ist das was ganz anderes, wenn es um das eigene Leben geht. Bei dem Strang von dem Flugzeugfall habe ich auch versucht, eigentlich so Subjektiven aufzugreifen. Also ich habe mit zwei Angehörigen intensiver gesprochen. Das ist eben einmal ein Franzose, der tatsächlich seine Frau und zwei Kinder verloren hat in dem Flugzeug. Und das ist ein Mann aus Chennai in Indien, der seine Frau verloren hat. Und mit beiden bin ich intensiv in Dialog gegangen, um eben rauszukriegen, auch ja, wie gehen sie jeweils damit um? Also wie viel Tatsachen versuchten sie zu schaffen? Wie schnell haben sie akzeptiert, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird, dass ihre Familienangehörigen wieder zurückkommen und dass alles ein Happy End wird? Und so rum ist es eben da auch subjektiv oder vielleicht so ein bisschen, ja, wie eine Rimini-Protokoll-Produktion vielleicht auch eben, dass ein vielleicht allgemeingültiger Fall, aber über einen ganz persönlichen Winkel erzählt wird.
All Right, Good Night heißt der Roman. Und das waren die letzten Worte des Piloten, als er sich aus dem malaysischen Luftraum verabschiedete. Erschienen ist das Buch bei Rowohlt. Sie hören SWR 2 mit Katharina Borchert, Helga Taug. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
erstaunlich, in welch märchenhafte, puppenspielerische Welten sich der Autor Thomas Hettche in den letzten Jahren hineingeschrieben hat. In Pfaueninsel erzählte er von einer Königin und einem Zwerg. In Herzfaden erweckte er die Puppen der Augsburger Puppenkiste zum Leben. Und im neuen Buch geht es ins Oberwallis, wo es ein Haus zu erben gibt. Sinkende Sterne heißt die Geschichte. Und auch sie rutscht schnell ab ins Eigentümliche. Wolfgang Schneider hat sie gelesen.
Thomas Hettche verbindet in seinem neuen Roman zwei scheinbar ganz unvereinbare Genres. Autobiografie und Fantastik. Der Ich-Erzähler, ein Schriftsteller namens Thomas Hettche, reist in die Walliser Alpen. Dort haben seine verstorbenen Eltern zuletzt in ihrem Haus hoch über dem Rhonetal gelebt, in dem Hettche einst die Kindheitssommer verbracht hat. Auch wenn es nicht leicht fällt, er denkt daran, das Haus zu verkaufen. Schnell aber verschiebt sich die Realität ins Befremdliche, Unheimliche. Schon die Einreise ins Wallis wird scharf kontrolliert von martialisch wirkenden Soldaten. Eine Naturkatastrophe hat die Gegend von der Welt abgeschnitten. Ein gewaltiger Bergsturz hat die Rhone aufgestaut und einen See gebildet, in dem mehrere Orte versunken sind. Aber die Abschottung hat noch andere Dimensionen. Hettche bekommt eine Vorladung ins Gemeindeamt Leuk, wo der örtliche Kastellan und Bannerherr Jesko Zenrufinen dem Hausbesitzer aus Deutschland das neue lokale Selbstbewusstsein der Oberwalliser demonstriert.
Wissen Sie, Herr Hettche, der Transit hat die Menschen hier immer nur am Rand tangiert. Ein Zubrot war das für die meisten. Und das gilt auch für den Tourismus, den die Straßen in unsere Täler brachten. Aber er hat die Seelen der Bergbewohner angegriffen, er hat sie erniedrigt, weil er sie zwang, die eigene Lebenswirklichkeit als Schauspiel aufzuführen. Das hat jetzt ein Ende.
Identitätspolitik nach Walliser Art. Kurzerhand wird dem Deutschen die Enteignung des ererbten Haus und Grunds mitgeteilt. Hier ist offenbar nicht nur der Berg abgerutscht. Dem von einer Panikattacke heimgesuchten Hettche hilft kurz darauf ein grauhaariger Herr mit Einstecktuch im Jackett auf, als hätte der schon gewartet. Es handelt sich um den Notar seines Vaters, der in einem verfallenen Schloss lebt und aus einem anderen Jahrhundert zu kommen scheint. Er initiiert Hettche in die uralten Traditionen und Familienfäden des Oberwallis, die plötzlich wieder in voller Geltung stehen, mitsamt einem Vokabular, das wie aus einem alten Roman von Jeremias Gotthelf in Hettches Stil einströmt. Diese Drift ins Archaische verstärkt sich in den Gesprächen mit dem Mädchen Serafina und ihrer Mutter Marietta, die den Lebensmittelladen im verlassenen Dorf führt. Hettche erkennt in Marietta eine Kindheitsfreundin und Sommerferienliebe wieder. Er begleitet sie eine Zeit lang auf eine hohe Alp, assistiert ihr auf der Bergweide beim Käsemachen und kommt ihr auch körperlich nahe. Die beiden Frauen umgurren ihn mit ihrem Schwyzerdütsch und verwirren ihn mit alten Jägerlegenden und frommen Fabeln.
Und wenn der Gletscher ächzt und stöhnt, seien das die Klagelaute der armen Seelen. Sie sind eingefroren im spiegelhellen Eis, wandern durch die blau- und grün schimmernden Gänge und Spalten.
Wie Hans Castorp hat der Ich-Erzähler Hettche seinen Zauberberg gefunden, von dem er nun gar nicht mehr fort will. Um der Enteignungsdrohung des Kastellans zu entgehen, vermittelt der Notar ein Treffen mit der Frau, der er als Truchsess dient. Noé de Platea, Bischöfin von Sion, Präfektin des Wallis. Hier schleicht sich der Roman dann allerdings noch tiefer ins Phantasmagorische. Die Bischöfin, eine schwarze Frau, entblößt vor Hettche, dem ungläubigen Thomas, ihr männliches Geschlechtsteil.
»Fürchte dich nicht«, sagte sie sanft, »alles ist möglich. Während die alten Götter die Welt aus dem schufen, was da war, hat unser Gott sie aus dem Nichts gemacht. Und er ermuntert uns, es ihm gleich zu tun. Wir können die Welt so konstruieren, wie wir es wollen. Die Seele ist stets im falschen Körper, Herr Hettche. Die heilige Kirche sagt das schon immer.«
Abenteuerlicher sind alte christliche Dogmen noch nicht mit neumodischer Gender-Theorie zusammengedacht worden. Für den Erzähler aber, und hier ist die Hettche-Figur sehr nah beim realen Schriftsteller Thomas Hettche, ist das verwerflicher Konstruktivismus. Von hier aus zieht Hettche dem Roman eine diskursive Ebene ein, in der es nicht nur um Werke wie die Odyssee und Sindbad der Seefahrer geht, sondern auch um poetologische Fragen und den Sinn des Schreibens. Zu lesen sind diese klugen, mitunter aber auch etwas gespreizten Passagen, nicht zuletzt als kritische Auseinandersetzung Hettches mit seinen eigenen schriftstellerischen Anfängen im Zeichen des Poststrukturalismus. Diesen macht er mitverantwortlich für die Aufweichung aller Begriffe von Realität und Wahrheit, die erst in den heutigen identitätspolitischen Theorien ihr ganzes Destruktionspotenzial entfalten würde. Gegen das Identitäre macht Hettche nun eine Schönheit jenseits des Ästhetizismus geltend. Darin habe
unser Glauben an das Subjekt seine Grenze, denn Schönheit hat keine Identität, ist immer und unausweichlich Objekt. Ob Erzählen ohne die Sehnsucht nach ihr überhaupt möglich wäre?
Die Antwort gibt der Roman selbst, indem er die schroffe Hochgebirgslandschaft immer wieder in zweifellos sehr schönen, meditativen Sätzen beschwört. Darin besteht der größte Reiz dieses bewegenden und überaus vielschichtigen Romans. Nicht zum ersten Mal findet ein Schriftsteller Beruhigung und Zuflucht vor den Wirrnissen der Gegenwart in der liebevoll genauen Beschreibung der Natur und der Landschaft, die allerdings selbst, so ewig mächtig sie auch scheinen mag, dem unaufhörlichen Wandel unterliegt. Alljährlich bringen die kalten Fallwinde des Herbstes den Tod, der am Ende auch dem Schriftsteller in seiner Einöde, dem ungeheizten alten Haus am Hang, bedrohlich nahe kommt. Eine arme Seele, auch er.
Thomas Hettches neuer Roman Sinkende Sterne, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, hier auf SWR 2, besprochen von Wolfgang Schneider. Und wenn Sie Thomas Hettche in einer Lesung erleben möchten, im Oktober kommt er auch nach Baden-Württemberg und liest in Heilbronn und in Laufen am Neckar. Alles schaut auf die Nominierten für den Deutschen Buchpreis. Dabei ist die Hotlist doch eigentlich sehr viel heißer. Denn es ist die Liste der unabhängigen Verlage, die sich beim Deutschen Buchpreis oft übersehen fühlen. Seit 2009 also heißt es Hot Hotter Hotlist. Diese Woche ist die heiße Shortlist erschienen. 10 von 196 eingereichten Titeln haben es auf die Liste geschafft. Christoph Schröder hat sie sich angeschaut.
Das übergeordnete Schlagwort dieser Liste heißt Vielfalt. Und das ist auch der Gedanke, der hinter dem Preis der Hotlist steckt, wo der Deutsche Buchpreis schlicht den Roman des Jahres sucht und sich damit in den Genres freiwillig einschränkt, gibt es bei der Auszeichnung der unabhängigen Verlage keinerlei Grenzen. Und das merkt man dieser dezidiert exzentrischen und formal heterogenen Auswahl auch deutlich an. Lyrikbände, Romane, Anthologien und Wiederentdeckungen aus vorangegangenen Jahrhunderten stehen hier einträchtig nebeneinander. Deutlich wird allerdings auch, dass die Jury Wert darauf gelegt hat, Bücher zu listen, die einen aktuellen politischen oder gesellschaftlichen Bezug haben. Da ist zum Beispiel die ukrainische Schriftstellerin Haska Shian. Sie erzählt in ihrem Roman Hinter dem Rücken eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, der, wie die Autorin betont, nicht erst im vergangenen Jahr, sondern im Jahr 2014 begonnen hat. Der ebenfalls nominierte Lyriker Jewgeni Breger hat in seinem von der Kritik gefeierten Band Frieden ohne Krieg seine eigene Familiengeschichte mit dem Angriff auf die Ukraine verknüpft. Geht man die Hotlist nach und nach durch, so könnte fast der Eindruck entstehen, dass hier die Debatten und Diskurse der Gegenwart geradezu beflissen abgebildet werden sollen. Der von den Bahamas stammende David Santos Donaldson verhandelt in seinem Roman Grönland Themen wie Rassismus und Homophobie. Michel Jean hat in der Anthologie Wapke Texte indigener Autorinnen und Autoren aus Quebec gesammelt. Doch auch der Klimawandel spielt eine Rolle. Sturz in die Sonne, der 1922 erstmals erschienene Roman des Schweizers Charles Ferdinand Ramu, ist ein dystopisches Buch, in dem die Gletscher schmelzen und die Landschaften verdorren. Ein Roman also, der sich als literarische Vorwegnahme des Klimawandels lesen lässt. Eine echte Wiederentdeckung, wie übrigens auch der von Christine Wunicke herausgegebene Band mit Texten der 1657 gestorbenen Barockschriftstellerin Margherita Costa. Costa war Opernstar, Kurtisane, verkehrte im Vatikan und schrieb satirische, pornografische, wilde Texte, die ihrem Lebenswandel entsprachen. Heute liest man sie als frühe Feministin und das mit Vergnügen. Und schließlich findet sich mit dem Band Handverlesen die erste deutschsprachige Anthologie mit Gebärdensprachenpoesie. Mittels eines QR-Codes kommt man vom Buch auf eine Website, auf der die abgedruckten Gedichte von den Gebärdensprachenpoeten aufgeführt werden. Bösartig könnte man anmerken, dass auf dieser Hotlist nun wirklich jede marginalisierte und benachteiligte Gruppe ihren Auftritt hat. Andererseits ist diese Auswahl aber eben nicht nur gut gemeint, sondern tatsächlich auch literarisch anspruchsvoll. Und sie zeigt, wie bunt, ausdrucksstark, originell und vor allem auch international ausgerichtet die deutschsprachige Independent-Buchszene ist. Also viel drauf auf der Liste und doch fehlt etwas. In diesem Jahr haben es weder eine Graphic Novel noch ein Sachbuch auf die Hotlist geschafft. Da ist es bei der Hotlist nicht anders als beim Deutschen Buchpreis. Irgendwas fehlt immer. Trotzdem erfreut die Energie, die nach wie vor in der Hotlist steckt. Vor allem, wenn man an die ökonomischen Schwierigkeiten denkt, mit denen die Buchbranche insgesamt und viele kleine Verlage im Besonderen zu kämpfen haben. Die Hotlist zielt, anders als der Deutsche Buchpreis, nicht auf den Mainstream, sondern auf eine kleine, in sich aber heterogene Gruppe von Buchliebhabern. Zugleich ist sie aber auch eine Einladung für Entdecker.
Listeneindrücke von Christoph Schröder. Ich selbst habe übrigens von der Liste 4 Bücher gelesen, zufälligerweise, und zwar die schon erwähnten Jewgeni Bräger und Charles-Ferdinand Ramu. Und außerdem die Mexikanerin Veronica Gerber-Bisecci und die Koreanerin Don Mi Cho, die beide grafische Elemente in ihre Bücher einbauen. Buch wird Kunst. Ich kann sagen, alles tolle Titel. Hiermit also allerwärmstens empfohlen, die Hotlist 2023. Erinnien, das sind die drei Rachegöttinnen aus der griechischen Mythologie. Eine von ihnen heißt Megaera, woraus sich unser Begriff Megere ableitet. Im Lateinischen heißen sie Furien, abgeleitet von Furia, Wut. Was aber treiben diese diffizilen Damen im neuen Roman von Marion Poschmann? Der heißt schließlich Chor der Erinnien. Mein Kollege Carsten Otte weiß es.
Mathilda ist Lehrerin für Musik und Mathematik. Zu den Schülerinnen und Schülern pflegt sie ein distanziertes Verhältnis. Sie möchte vor allem eine Autorität sein, die Wissen vermittelt. Während die Mädchen ihres Chors sich darüber freuen, auf der Bühne zu stehen, um eine theatralische Stimmung zu erleben, bleibt Mathilda grundsätzlich die rigorose Dozentin.
Ihre Schützlinge trugen lange Gewänder und warfen leidenschaftlich das Haar zurück, während sie selbst versuchte, ihnen beizubringen, dass es für den großen Auftritt vor allem auf die musikalische Durchdringung des Stücks ankam, auf exakte Phrasierung, Atemführung.
Diese hohen, nahezu wissenschaftlichen Ansprüche gelten für Mathilda in allen Lebensbereichen. Was nicht eindeutig und exakt ist, versucht sie aus dem Alltag zu verbannen. Mit Ambivalenzen aber wird sich Mathilda nun häufiger beschäftigen müssen. Es beginnt damit, dass ihr Ehemann plötzlich verschwindet. Sie meint, mit ihm stets in ruhiger, unauffälliger Harmonie gelebt zu haben. Doch jetzt ist er ohne Erklärung aus dem Haus gegangen und nicht mehr zurückgekommen. Die Verlassene redet sich tagelang ein, der Gatte werde schon bald wieder auftauchen. Doch nicht nur die eheliche Ordnung ist auf mysteriöse Weise gestört. Statt des Angetrauten taucht nämlich Birte auf, ihre missgünstige Kameradin aus Kindertagen, und zwar nicht leibhaftig, sondern zunächst als Vision.
Mathilda ging ihr entgegen, und je näher sie kam, desto mehr verlor Birte an Schärfe. Als sie selbst den Eingang erreichte, war Birte verschwunden.
Kurze Zeit später steht Birte tatsächlich vor der Tür. Seit Jahren haben sich die beiden Frauen nicht mehr gesehen und doch scheint Mathilda den überraschenden Besuch vorausgeahnt zu haben. Kann sie wirklich in die Zukunft schauen? Ausgerechnet sie, die Verfechterin der Rationalität? Mathilda hört nun immer häufiger geisterhafte Stimmen, ist mit geflügelten Frauen aus mythischen Erzählungen konfrontiert. Marion Poschmann erzählt auf seltsam realistische Weise vom Unheimlichen. Ihr Roman Chor der Erinnyen ist dabei als eine Art Dialektik der Aufklärung angelegt, wie sie auch die Philosophen Theodor W. Adorno und Max Horkheimer in ihrem gleichnamigen Werk beschrieben haben. Der Grundgedanke besteht darin, dass im historischen Mythos auch eine Vernunfterzählung steckt und dass radikalisierte Aufklärung wiederum mythische Muster und irrationale Gesellschaftsverhältnisse hervorbringt. Mathilda ist ein literarisches Musterbeispiel für dieses Denkmodell, nur eben in anderer Reihenfolge. Gerade die strenge Rationalistin Mathilda wird Kräfte entdecken, die nicht mit wissenschaftlichen Formeln zu erklären sind. Ihre Fähigkeiten, die Mathilda aus der Mythologie durchaus bekannt sind, stellen nicht zuletzt wegen der zerstörerischen Machtfülle eine große Gefahr dar, können aber auch Momente der Aufklärung enthalten. Die ambitionierte Musiklehrerin jedenfalls begreift allmählich, was mit ihr geschieht und fühlt sich sogar beim Gesang ihres Mädchenchores an den Missklang der griechischen Rachegöttinnen erinnert.
Von verführerischem Sirenengesang konnte keine Rede sein. Eher näherten sie sich mit ihrem Gemaule und Geseufze dem grauenerregenden Chor der Erinyen.
Die griechische Mythologie bleibt nicht nur kultureller Echoraum in Poschmanns Prosa. Die Romanhandlung, die anfangs eher unspektakulär verläuft, steuert auf eine sagenhafte Eskalation hinaus. Mathilda wird Birte zu einer Wanderung mit Freundin Olivia mitnehmen, die eine Waldhütte samt Forstgebiet geerbt hat. Die drei Frauen sind sich alles andere als freundlich gesonnen, verhalten sich vielmehr unnachgiebig, neidisch und wütend. So wie die Erinyen in der griechischen Mythologie. Nichts ist dem Zufall überlassen in Poschmanns Literatur. Selbst kleinere Verweise fügen sich in den bildstarken Gesamttext. Olivia etwa ist Expertin für Sepulkralkultur. Durchaus passend wurden die Erinyen in der Antike nicht nur als Kämpferinnen der matriarchalen Macht verstanden, sondern auch als Hüterinnen des Totenkults verehrt. Der Tod ist ohnehin allgegenwärtig in diesem Buch. Birte fürchtet um ihr Leben, da die eigene Tochter sie mit einem Messer angegriffen hat. Mathildas Gedanken kreisen oft um den verstorbenen Vater. Vor allem aber scheint die Natur abzusterben. Der Wald leidet unter der sommerlichen Hitze. Der menschengemachte Klimawandel, Ausdruck eines falschen Verständnisses von herrschender Aufklärungs- und Ausbeutungslogik, wird schon bald zu einer Katastrophe mythischen Ausmaßes führen. Soll Mathilda gewissermaßen mit der seherischen Kraft den Todesengel spielen?
Bei jedem Schritt raschelten knochenharte Nadeln. Ästchen zerknackten unter ihren Sohlen, das Laub hing schlaff am Stiel und bekam braune Ränder. Ein pathetischer Singsang in der Luft, knisternde Kronen, flüsternder Wind. Mathilda ging bis zum nächsten Kreuzweg und entschloss sich zu warten. Ein Funke und der ganze Wald würde in Flammen aufgehen.
Der Wald brennt schließlich nicht nur in der prophetischen Vorstellung und Mathilda wird von seltsamen Schuldgefühlen heimgesucht, die sie seit Kindertagen plagen. Vieles wird in Poschmanns Roman nur angedeutet, manches bleibt rätselhaft, auch weil die Übergänge der verschiedenen Erzählebenen ansatzlos sind. Visionen wechseln sich mit hyperpräzisen Alltagsschilderungen ab. Aus inneren Monologen entwickeln sich mysteriöse Chorgesänge. Der Roman, der sich gegen eine Tradition der extremen und naturvernichtenden Vernunft wendet, spielt stilbewusst mit inhaltlichen Unklarheiten. Welche Rolle nimmt überhaupt Mathildas Mutter in dem familiären Beziehungsgeflecht ein? Was ist mit Schwester Roswitha, die zeitweilig nervenkrank in der Klinik liegt? Dabei eint alle Charaktere ein stupendes Unvermögen, friedlich und sinnerfüllt zusammenzuleben. Das betrifft in diesem Roman vor allem die Frauenfiguren. So ist der Chor der Erinyen auch als Parabel auf eine Weiblichkeit zu lesen, die über Generationen hinweg beschädigt, nämlich von männlicher Logik definiert wurde. Poschmanns Bücher, die mit den Erkenntnissen mythologischer Erzählungen arbeiten, lassen sich somit als Werke einer anderen, herrschaftsfreien Aufklärung lesen, wie sie auch Adorno und Horkheimer im Sinn hatten. Mit Chor der Erinyen ist Marion Poschmann jedenfalls ein dunkelschönes Prosawerk über Bedrohungen der inneren und äußeren Natur gelungen. Ein Roman, der sich nicht nur lesen, sondern auch eingehend zu studieren lohnt.
Marian Poschmanns Chor der Erinnien, erschienen im Surkamp Verlag. Sie hörten eine Rezension von Carsten Otte. Donnerstag in einer Woche können Sie Marion Poschmann übrigens im Literaturhaus Stuttgart erleben. Ich moderiere einen Abend mit ihr zum Chor der Erinien. Wann? Am 28. September, also Donnerstag in einer Woche. Vielleicht haben Sie Lust, dabei zu sein? Das Alphabet bis S. Das haben wir in dieser Sendung schon durchgeschaut, mit den Büchern von Helgard Haug, Thomas Hettche und Marion Poschmann. Wir haben es also genauso gemacht wie der Orientalist und Autor Navid Kermani, der in seinem neuen Buch von seinen Bücherregal-Exkursionen erzählt. Auch er kommt dabei genau, Sie ahnen es, bis S. Mein Kollege Alexander Wasner weiß mehr über Kermanis Projekt.
Eine namenlose Ich-Erzählerin. Ihre Eltern stammen, wie Navid Kermanis Eltern, aus dem Iran. Sie ist, wie Navid Kermani, bekannte Schriftstellerin von Romanen, Sachbüchern und Reden. Und sie durchlebt ein Jahr vieler Verluste. Der Mann trennt sich von ihr. Eine Scheidung hat auch Kermani 2020 durchlebt. Die Mutter stirbt. Der Sohn hat einen Herzinfarkt. Davon weiß das Netz nichts und tiefer wollen wir nicht recherchieren. Die Erzählerin, erfahren wir gleich zu Beginn des Romans, beschließt, ein Tagebuch zu führen.
Das Tagebuch ohne Datum, das ich mir vorgestellt habe, soll nicht um mich gehen. Es soll mich gar nicht erwähnen. Es soll ausschließlich notieren, was zwei Augen sehen, die zugegebenermaßen nun einmal meine eigenen sind, oder zwei Ohren hören.
Die Lebensumstellung hatte Folgen. Die Bücher müssen neu geordnet werden. Es ist endlich Platz da. Eine Mondfinsternis in der Mitte des Buchs lässt erahnen, dass es sich um das Jahr 2018 handelt. Ansonsten sind aktuelle Bezüge weggelassen. Es kommt, einen Monat nach dem Tod der Mutter, zur zweiten Spielregel.
Zum Ende des Trauermonats will ich die Autoren durchgehen, die ungelesen im Regal modern, wie Uwe Jonsson und Hans Henny Jahn.
Sie entscheidet sich für Peter Altenberg, den kennt heute kaum noch jemand. Und gelangt dann über Attila Barthes für B, Emil Cioran für C, Emily Dickinson, Salvador Espriu, Fukasawa Shishiro zu Julian Green und Hermann Hesse. An bekannten Autoren tauchen später noch Helene Hegemann, Ernst Jünger und Ovid auf. Die Mischung ist wild. Und die Leserin oder Lesschreiberin, wie sie sich nennt, kommt, nach dem Titel des Romans ist das nicht überraschend, bis zum S. Die Handlung selbst füllt, man ahnt es, nur einen Bruchteil der Seiten. Weitaus umfangreicher sind die Buchbetrachtungen, Zitatsammlungen, Exzerpte und Kommentare. Dazu kommen einige sehr schöne Glossen und Miszellen über Intimrasur, über Rechnungen in Restaurants, neue deutsche Welle, Kunst und Fußball und über die assoziative Nähe von Radarkontrollen und dem jüngsten Gericht.
Wenn du geblitzt wirst in dieser, ich weiß nicht, Zehntel oder halben Sekunde, in der du buchstäblich nur noch rot siehst, der banalste Augenblick der Welt, dem nur der Blick auf den Tacho folgt, es durchfährt dich jedes Mal wie Strom. Plötzlich gibt es nichts anderes. Du denkst tatsächlich, du seist erwischt worden, von einer höheren Macht erwischt bei allem, was du verbrochen hast.
Das ist klassischer Kermani. Die Rückführung der Religion in den Alltag, das Auffinden von mystischen, ekstatischen, verdammnisbesorgten Partikeln im Banalen. Er ist ein Meister der kleinen Form, der er hier durch die formale Dramaturgie des Tagebuchs und des Alphabets eine manchmal etwas strapaziöse Linearität aufgezwungen hat. Das Alphabet bis S ist damit das Gegenstück zu Kermanis großem Roman Dein Name, dem Versuch, auf 1200 Seiten die Grenzen des Fiktionalen zu durchbrechen, indem man versucht, alles aufzuschreiben, ohne Absatz, aber in immer fortlaufenden kleinen Texten. Dein Name, das war die Geschichte eines Helden namens Navid Kermani, der vom Ehekrach bis zur Krebserkrankung literarisch durchlebte, was dem Autor zugestoßen war in den Jahren 2006 bis 2011. Das Buch erschien 2015. Natürlich ist die Änderung des Geschlechts jetzt im neuen Buch identitätspolitisch provokant.
Du kannst nicht leben und gleichzeitig darüber schreiben. Wirklich leben, meine ich. Also, wenn du Bücher gegen die Wand schmeißt, weil du liebst. Bereits bei dem Präsens, nein, gerade im Präsens wird Literatur zur Fiktion.
Navid Kermani hat im Roman zwei Joker eingebaut. Paul Nisson und Peter Nadasch. Beide große Vielleicht würde man sie heute autofiktionale Erzähler nennen. Beide ziemlich sperrig im Vergleich zu Knausgård oder Annie Ernaux. Aber beide leben in ihren Büchern, weil sie dieses Leben mit Brüchen, mit Peinlichkeit radikal in den Dienst ihrer Literatur stellen. Alte weiße Männer sind es, eitel wie Nisson, freimütig im Begehren wie Nadasch. Martin Walzer hatte dafür den Begriff des Entblößungs-Verbergungsmechanismus. Und vielleicht ist dieses Sprachspiel mit dem Feuer der Öffentlichkeit bei Kermani etwas zu abgesichert. Bei ihm ist immer der Journalist und Wissenschaftler zu spüren, der sein Bild von sich deutlich machen will, vielleicht auch kontrollieren. Jetzt mit dem Wechsel in die weibliche Erzählstimme kommt auch noch eine sprachliche Verfremdungsebene dazu. Die oben zitierten Augen und Ohren, die erleben, was aufgeschrieben wird, gehören natürlich zum Körper eines Mannes, der eine männliche Sozialisation hinter sich hat. Spürbar wird das spätestens an einer kurzen Bettszene nach 200 Seiten, die eher plump pornografisch daherkommt und gar nichts mit dem Rest des Buchs zu tun hat. Flaubert meinte mal, ich bin Madame Bovary. Navid Kermani könnte das von seiner Heldin nicht sagen. Und nur, damit neben der nicht ganz euphorischen Besprechung in diesem Beitrag auch noch eine richtige Empfehlung enthalten ist. Lesen Sie, wenn Sie es denn tun, das Buch bis zum Ende. Jedenfalls steht am Schluss eine Ringelnatz-Interpretation und die ist ein Highlight. Was Kermani an Ringelnatz, an Identitätssuche des Künstlers mit Werk und Leben herausarbeitet, an Aktualität, an Moderne, an menschlicher Verzweiflung und an Hochkomik, das ist das ganze Buch wert. Ein Gedicht gefällig?
Ein Komiker von erstem Rang ging eine Straße links entlang. Die Leute sagten ringsumher hindeutend, das ist der und der. Der Komiker fuhr aus der Haut nach Haus und würgte seine Braut, nicht etwa wie von ungefähr, nein, ernst, als ob das komisch wäre.
Damit bringt Ringelnatz etwas auf den Punkt, was Kermanis Erzählerin abgeht.
Das Dilemma des Künstlers, wenn der Schein so überzeugend ist, dass er fürs Leben genommen wird.
Navid Kermani kann seiner Erzählerin nicht sein eigenes Leben leihen. So nah ans Leben kommt sie nicht, dass man sie damit verwechselt. Ist das also jetzt autofiktionales Erzählen oder fiktional, weil der Dichter sich mit weiblichem Pronomen schmückt? Ich weiß es nicht, halte es aber leider auch für, wie sagt man, neppig. Aus den entlegenen Winkeln meines Bücherregals habe ich jedenfalls, nachdem ich das Alphabet bis S von Navid Kermani gelesen habe, gleich mehrere Bücher befreit. Paul Nisson und Joachim Ringelnatz zum Beispiel, aber auch Helene Hegemann. Das Buch wird vom Verlag als Roman kategorisiert. Das, finde ich, trifft es nicht ganz, aber mit vielen Unterstreichungen und Klebezetteln kommt das Alphabet bis S trotzdem ins Regal, nämlich zu den Sachbüchern.
Alexander Wasner besprach Das Alphabet bis S von Navid Kermani, erschienen im Verlag Karl Hanser. Und wenn Sie den Autor persönlich erleben möchten, er liest in den kommenden Wochen in Stuttgart und in Tübingen, in Karlsruhe und in Nagold. Navid Kermani stoppt bei S. Wir aber lesen in dieser Sendung noch ein Stückchen weiter, und zwar Johannes Jakobus Voskerl. Voskerl mit V und der Vorname abgekürzt. J.J. Voskerl, J.J. Voskerl, wie die Niederländer sagen. Gleich nach der Musik von David Benoit. J.J. Voskerl. Man kennt den niederländischen Autor vor allem für seinen Großroman Das Büro. 7 dicke Bände, in denen er sein Arbeitsleben in einem Amsterdamer Volkskundeinstitut beschrieb. Und zwar aus der Sicht des Ethnologen Martin Koning, Voskerls alter Ego. 30 Jahre Büroarbeit, die zeigen, Wissenschaft muss halt auch irgendwie gemacht werden. Doch hat Voskerl noch mehr geschrieben. Im Umfeld des mächtigen Bürowerks gibt es ein paar kleinere Buchtrabanten. Einer davon ist der Roman Die Nachbarn, der jetzt auf Deutsch erschienen ist. Er spielt in den 80er Jahren und erzählt von einem schwulen Nachbarspärchen, mit dem die Konings sich anfreunden. Die Kritikerin Hanna Engelmeier ist ein Bürofan und sie hat jetzt auch Die Nachbarn gelesen. Darüber wollen wir sprechen. Guten Tag, Frau Engelmeier.
Hallo, Frau Borchert. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, die Nachbarn. Haben Sie diesen Roman als eigenständigen Roman gelesen oder ist das doch eher so eine Art Bonusmaterial zur Büroserie?
Ja, also ich war wild entschlossen, ihn als einen eigenständigen Roman wahrzunehmen, in dem ich zwar alte Bekannte wieder treffe, also Martin und Nicoline Koning, aber letztlich hat es sich für mich nicht so richtig bewahrheitet. Also es ist schon ein eigenständiger Text in dem Sinne, dass eine geschlossene Geschichte erzählt wird, nämlich die einer Freundschaft, die zu Feindschaft wird, zwischen zwei Paaren, Petrus und Peer und eben Martin und Nicoline, die benachbart sind. Wir verfolgen diese Nachbarschaft über mehrere Jahre vom Einzug und ersten Kennenlernen über eine Intensivierung der Beziehung bis dann hin zu deren Abbruch. Und auf mich wirkt das Ganze schon eigentlich eher wie Bonusmaterial und zwar vor allem, weil einige der Elemente und auch der ganz großen Qualitäten und eben Stärken, die das Büro reizvoll machen, für mich hier fehlen. Also zum Beispiel der Wechsel von Arbeit und Privatleben, der in das Büro ganz wichtig ist, fällt hier komplett weg. Hier ist man also im Prinzip nur im Privatleben. Es gibt ein ganz kleines Ensemble, also eigentlich wirklich nur diese vier Leute und so am Rande mal einzelne Figuren. Das Ganze ist wie so eine Art Kammerspiel und hat also eine viel größere Einförmigkeit und erscheint mir darin auch einfach weniger durchgearbeitet als die sieben Bände, das Büro, wo es also sehr viel mehr Abwechslung und eigentlich auch eben mehr Themen und Fragen gibt, die berührt werden.
Und wer genau sind diese beiden Nachbarn? Also Sie sagten schon, es sind Petrus und Peer. Sie sind schwul, das weiß man von Anfang an. Was erfahren wir noch über Sie?
Ja, Voskuil ist an einer Charakterisierung dieser Figuren, aber auch vor allem von deren Beziehungen gelegen. Und diese Charakterisierung ergibt sich eigentlich ganz langsam. Und die Informationen, die man über sie erhält, werden also meistens implizit einem mitgegeben. Man muss sie sich aus den Interaktionen von den Figuren erschließen. Man erfährt schon also einiges darüber, wie die aussehen und wie sie so wirken. Der Petrus ist Akademiker, also wie Martin, auch promoviert, wie wir am Anfang erfahren, und ist mittlerweile aber Rentner und führt immer irgendwie so ein kleines Altherrentäschchen bei sich und wird insgesamt als ja ältlich, unflexibel, pedantisch und auch umständlich beschrieben. Und man erfährt aber eben nicht nur was über diese Alltagserscheinungen oder Alltagscharaktere, sondern mit zunehmender Intimität zwischen diesen Mietparteien erfährt man auch eine ganze Menge eigentlich über ihre Weltanschauung oder überhaupt ihre politischen Einstellungen, die immer deutlicher zutage treten, je weiter der Roman voranschreitet.
Und was dann auch einiges Konfliktpotenzial birgt.
Ja.
Wichtig ist, dass Nicoline, also das ist Martin Konings Frau, die identifiziert sich voll und ganz mit den beiden Nachbarn Petrus und Peer. Und sie ist traurig, wenn ihr Mann nicht genauso darin aufgeht wie sie selbst. Und darüber reden sie oft. Und das hören wir jetzt mal in einer kurzen, aber auch sehr typischen Passage. Gelesen von Johannes Wördemann.
Später am Abend holte sie Käse und Nüsse und ich Gläser und Portwein. Wir saßen bei den Kerzen. Ich hielt ein Holzschälchen auf dem Schoß für die Schalen. Ich sah sie an. »Warum bist du so traurig?« »Ich weiß es nicht«, sie kämpfte mit den Tränen. »Was ist denn los?« »Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin so betroffen.« Sie begann ein wenig zu weinen. »Aber was beschäftigt dich denn so?« »Ich weiß es nicht. Ich glaube die Jungs, weil es Underdogs sind.« »Aber richtige Underdogs sind es doch auch wieder nicht.« Wenn sie das Thema Underdogs aufbrachte, neigte ich jedes Mal dazu, es zu relativieren. Es irritierte mich. Ich versuchte, es zu unterdrücken, aber gänzlich zurückhalten konnte ich mich nicht. Es sind sehr wohl Underdogs, und ich will nicht, dass du das herunterspielst. All die Menschen, die auf Homos herabsehen, so wie deine Mutter, ich finde es sehr mutig, wie sie leben. Es berührt mich. Das bedeutet doch nicht, dass alle Underdogs nett sind. Unter ihnen gibt es auch Profiteure. Das weiß ich. »Aber trotzdem kann ich es nicht haben, wenn du so redest. Dann will ich für sie eintreten. So wie bei den Hausbesetzern. Auch wenn ich Hausbesetzer einmal nicht nett finden sollte, werde ich sie trotzdem verteidigen, wenn irgendein Wichtigtuer über sie herzieht. Ich auch. Du längst nicht immer.«
Ja, Szenen einer Ehe. Eine Passage aus »Die Nachbarn« von Jay Jay Voskuil. Ja, Frau Engelmeier, Geht es hier eigentlich wirklich um Homosexualität oder geht es nicht vielmehr darum, wie man über sie denkt und redet? Also konkret jetzt, wie Marten und Nicoline Koning über sie denken und reden und sich eben auch streiten?
Ja, das würde ich schon sagen. Also insgesamt geht es um Homosexualität eher als ein Thema, denn als eine tatsächliche Neigung oder auch Lebenspraxis oder wie auch immer. Eigentlich geht es die ganze Zeit immer nur darum, was es bedeutet, sich zu Homosexualität aus einer heterosexuellen Perspektive zu verhalten, sozusagen. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Ich erkläre es nochmal genauer. Es geht für Nicoline also vor allem immer darum, sich durch die Freundschaft und die Feier dieses Paars und dass man die jetzt kennt und mit denen was unternimmt und so weiter, dass man sich damit seiner selbst als aufgeklärt, liberal und lässig irgendwie erweisen kann und sich damit eben von dem Verdacht entlastet, das vielleicht gar nicht zu sein. Man könnte also auch sagen, dass es ein gewisses Element von ja unwillkürlicher, aber eben doch Heuchelei gibt, diesen beiden Schwulen gegenüber, um die es als Menschen teilweise gar nicht so sehr zu gehen scheint, weil sie sich teilweise auch nicht besonders nett oder freundlich verhalten und vor allem aber Nicoline das eigentlich immer wieder überspielt, weil sie eben unbedingt mit diesen Underdogs befreundet sein möchte. Man könnte also sagen, dass da eine Denkfigur oder ein Verhalten zum Tragen kommt, das in der aktuellen, auch identitätspolitischen Diskussion unter Tokenism läuft. Ja, also man hat so eine Art Maskottchen für ein bestimmtes Thema, die aber eigentlich dazu dienen, dass man sich selbst seiner weißen Weste vergewissert. Bei Nicoline spielt allerdings auch ganz besonders der Wunsch nach historischer Gerechtigkeit eine Rolle. Ja, also sie hat ihre eigenen Eltern und auch die von Marten als antisemitisch, schwulenfeindlich, intolerant und allgemein nicht weltoffen erlebt und möchte das jetzt eigentlich wieder gut machen. Und zwar in ihrer eigenen Person, indem sie sich nämlich die ganze Zeit beweist, dass sie also ganz anders ist. Und es ist bei Marten anders. Der ist sehr viel distanzierter und möchte also seine Beziehung aus echter Sympathie heraus leben und nicht aus einem politisch-moralischen Auftrag. Und das clasht zwischen den beiden innerhalb ihrer Ehe eben immer wieder und ist, denke ich, auch so ein Stellvertreterkonflikt zwischen den beiden.
Ja, Marten Koning hat tatsächlich einen sehr viel präziseren und ehrlicheren und ich würde sagen auch individuelleren Blick auf dieses Pärchen. Er ist Volkskundler, insofern ist er auch Anthropologe, Beobachter von Berufswegen sozusagen. Was mich hier besonders interessiert hat, ist, ob sich Martens wissenschaftliche Methodik auch in die Erfassung seines Privatlebens überträgt. Also das eigene Privatleben vielleicht als Materialsammlung, was denken Sie?
Also wenn es so ist, dann erfahren wir das zumindest aus dem Text nicht. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Blick, den Marten Koning da aufsetzt, schon einer ist, der sich sehr für Wiederholung oder auch eben Rituale interessiert. Es gibt Dinge, die immer wieder vorkommen, also oder auch Dinge, die Leute immer wieder erzählen. Zum Beispiel, dass Petrus immer wieder sagt, ja, man könnte ihn nachts wecken und er würde sofort dann super gerne ein Ei essen oder irgendwie sowas. Sowas kommt immer wieder. Es gibt auch eine große Komik. Dann geht es häufig auch um Gabentausch. Also welche Geschenke macht man sich höflicherweise? Gleich am Anfang des Buches geht es darum, dass so eine Teemütze, ein Teewärmer überreicht wird. Und diese Momente haben auch eine sehr große Komik. Es geht aber auch um Rituale, wie stößt man an? Was für ein Essen wählt man auf, wenn man zusammen essen geht? Wie demonstrativ tut man das? Und letztlich eben ist es auch sozusagen eine Konfliktforschung. Ja? Also wie werden in den privatesten Beziehungen Konflikte ausgetragen, geregelt, beigelegt oder dann eben verschärft? Und diese Beschreibungen werden also ziemlich distanziert, abgeliefert und auch in dem, was der Anthropologe Clifford Geertz dichte Beschreibung genannt hat. Also sehr minutiös, sehr kleinteilig und aber auch unter Verzicht von Psychologisierung in der Regel. Und das ist aber auch was dann eben auf den rund 300 Seiten, die das Buch hat, irgendwann dann auch ein bisschen viel wird, weil das zwar schön und gut ist, wenn man diese Rituale eben immer wieder sieht, aber man kann nicht umhin, dann das irgendwann auch vielleicht ein bisschen viel oder sogar langweilig zu finden.
Ja. Einerseits viel, andererseits fand ich dann auch wieder sehr, sehr wenig, nämlich Martens Arbeit am Institut wird kaum thematisiert. Und das ist eben seine berufliche Welt. Wir sind hier in den 80er Jahren. Das passt ungefähr zu Band 6 im Bürokosmos. Und seine, auch hier im Buch, die Nachbarn gelegentlich am Rande auftretende Mitarbeiter werden nicht vorgestellt. Auch ein Buch wird nicht weiter benannt, dass er im Laufe des Romans die Nachbarn publiziert. Ich finde, Voskholm mutet uns als Leserinnen ganz schön viele erzählerische Lücken zu, oder?
Ja, also definitiv. Als Fan mit also guter Kenntnis aus dieser ganzen das Bürowelt liest man das natürlich immer alles mit. Und ich kann jetzt nicht genau sagen, wie es einem geht, wenn man das eben alles nicht kennt. Denn das kann ich mir natürlich jetzt schwer vorstellen. Aber insgesamt ist es so, dass wenn man das eben mal wirklich nur beobachtet, was hier in diesem Buch stattfindet, dann ist es teilweise schwer nachzuvollziehen, was eben überhaupt los ist. Und diese Geschichte eines modernen Bartlebys, also eines Büromenschen, der eigentlich die ganze Zeit immer sagt, ja, ich möchte lieber nicht, ich möchte eigentlich nicht so gerne arbeiten, das ist alles eine Zumutung und so weiter, der aber trotzdem immer weiter nach oben fällt und in seiner Ambitionslosigkeit und Introvertiertheit, also am Rande der Soziophobie, eben dann trotzdem so ein komplexes Gebilde wie ein Institut navigieren muss. Das kriegt man also im Prinzip alles gar nicht mit. Und das ist eigentlich was, was eben diese Das Büro-Serie wirklich sehr, sehr interessant macht. Und wenn man das aber nicht weiß, könnte ich mir vorstellen, dass es schwer ist, dem so viel Wohlwollen entgegenzubringen, dass man also das meiste eben eigentlich nicht weiß. Was man vielleicht dem Buch zugutehalten könnte und wo man also Voskholm auch positiv lesen könnte, ist, dass er eigentlich zeigt, dass es kein Außen zu sowas wie Gesellschaft gibt. Ja, also wenn man nicht gerade autark in einer Höhle im Wald lebt, wird man immer ja mit den Weltanschauungen und Eigenheiten von anderen in Konflikt geraten. Es geht nicht anders. Und wenn man das positiv wendet, kann man das eben auch als einen Aufruf sehen, sich mit anderen wirklich auseinanderzusetzen. Man mag genervt sein, Konflikte haben und so weiter, aber das hilft eben nicht. Man wird zumindest immer Nachbarn haben und die verdienen Aufmerksamkeit und Auseinandersetzung und dann vielleicht kann es ja dann auch sogar mal gut werden.
Bei den Vieren wird es nicht so gut zum Ende hin. Leider nicht. Also Stärken und Schwächen, Frau Engelmeier, für wen könnte das Buch denn, Strich drunter, interessant sein?
Ich würde sagen, vor allem wirklich für die Voskholm-Fans. Und das sind ja auch tatsächlich gar nicht wenige und werden auch sicherlich immer mehr. Also ich habe gehört, der Verbrecherverlag hat im Moment Probleme, Band 4, glaube ich, nachzuliefern, also als Papierbuch. Aber es ist also eben weiter stark nachgefragt. Und die werden sich also freuen, wenn sie sozusagen ihre Lieblingsserie, ja, dann also auch noch in anderen Ausformungen nachverfolgen können. Darüber hinaus bin ich mir nicht so sicher. Also da müssten dann also Leute mit einem erheblichen Interesse an Alltagsgeschichte der Niederlande seit den 80er Jahren, Mikrobeziehungen oder eben Umsetzung von ethnografischen oder ethnologischen Betrachtungsweisen in Romanen am Werke sein. Die können da sicherlich auch noch was rausholen.
Die Nachbarn sind nach Die Mutter von Nicolin der zweite Romantrabant im großen Bürokosmos von Johannes Jakobus Voskholm. All dies und auch Die Nachbarn hat Gerd Busse ins Deutsche übersetzt. Erschienen sind Die Nachbarn im Wagenbach Verlag. Mein Name ist Katharina Borchert, Sie hören SWR 2. Hanna Engelmeier, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke für die Einladung.
Das war eine Stunde Lesenswert Magazin, eine Stunde neue Bücher. Heute kommentierten wir die Hotlist 2023 und wir sprachen über All Right, Good Night von Helga Taug, erschienen bei Rowohlt. Sinkende Sterne von Thomas Hettche, Verlag Kiepenheuer und Witsch. Chor der Erinnien von Marion Poschmann, Surkamp. Das Alphabet des S von Navid Kermani, Verlag Karl Hanser. Und zum Schluss Die Nachbarn von Yeye Voskholm aus dem Wagenbach Verlag. Die Beiträge finden Sie auch nochmal auf unserer Homepage www.swr2.de und in der ARD Audiothek. Die Musik kam heute vom Album Right Here, Right Now von David Benoit. Um 18 Uhr senden wir die Nachrichten und dann das Hörspiel Park Revisited von Marius Goldhorn und Henning Nass. Um die Technik kümmerte sich heute Sonja Röder. Am Mikrofon war Katharina Borchert.